Ist Deutschland der kranke Mann in Europa? Und ist die EU der kranke Mann unter den globalen Wirtschaftsmächten? Darüber spreche ich gleich mit dem Finanzanalysten und Unternehmer Philipp Hopf. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, heute mit einem illustren Gast, einem Podcaster, der sich da in Sphären bewegt, die einem nur vor Neid erblassen lassen, mit Philipp Hopf. Er ist Finanzanalyst, Buchautor, eine kritische Stimme in einem Konzert über wirtschaftliche Themen. Hochspannend. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Herr Hopf. Das erste Mal, als ich von Ihnen gehört habe, war schon negativ. Das hat mich dann bereits schon positiv überrascht. Es hieß, da seien da zwei Podcaster unterwegs und die seien da irgendwie, die tummelten sich da im rechten Spektrum. Und dann sagte ich, und die seien sehr erfolgreich noch. Und dann habe ich mir das auch mal angehört und musste sagen, ist ja ganz vernünftig, was die beiden da sprechen miteinander. Jetzt können Sie es mir ja sagen, so untereinander. Was ist das Geheimnis für so viel Erfolg im Podcast?
Das Spektrum, ich meine, das sieht man ja an meiner frisch polierten Glatze schon. Das ist alles ganz furchtbar rechts. Ich habe meinen damaligen Podcast mit einem Mann persischer Herkunft geführt. Muss dann auch ganz furchtbar rechts gewesen sein. Ich glaube, wenn wir jetzt mal, um hier bei einem doch ernsten Thema zu bleiben, warum war das erfolgreich? Wir haben natürlich jeweils eine sehr große Reichweite. Das ist mit Sicherheit hilfreich. Wir haben aber auch Dinge angesprochen in Deutschland, die in einem Meinungsnarrativ, also der Art des Sagbaren, der in Deutschland in den letzten Jahren immer enger geworden ist. Und selbst Leute, die vor ein paar Jahren noch gesagt hätten, nein, das stimmt alles nicht, man darf doch alles sagen bei uns, das ist doch alles sagbar, die nehmen ihre Meinungen heutzutage zurück. Ich würde sogar sagen, in den letzten Tagen haben wir noch mal eine große Beschleunigung gesehen. Seit Veröffentlichung der 3,5 Millionen Epstein-Akten wird der Begriff Verschwörungstheorie an sich gar nicht mehr genutzt. Ich würde sogar sagen, in diesem Winter, einem der kältesten Winter in Deutschland, die wir die letzten Jahre gehabt haben, letzten 16 Jahre sogar, höre ich nichts mehr von Global Warming. Aktuell, Global Warming existiert nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen polemisch gesagt, aber es zeigt, dass wir uns sehr stark im Umbruch befinden in verschiedensten Bereichen. Und in Zeiten des Umbruchs schweigen viele. Und mein Podcast-Partner und ich haben damals erkannt, dass die großen, reichweitenstarken Formate, die es gab, an sich immer unserer Meinung nach über Trivialitäten gesprochen haben. Wie ich meine Nebensächlichkeiten, wie war dein Morgenurin, wie fühlst du dich heute, yo Brudi, was geht, ja? Und wir haben gesagt, wir wollen über Dinge sprechen, die Menschen wirklich bewegen, ja? In Deutschland die Probleme, die überbordende Kriminalität, die Politik, Geopolitik. Auch über Epstein beispielsweise haben wir vor Jahren schon gesprochen und hatten Millionen Reichweiten damit. Und das hat natürlich einem Teil des Medienapparats überhaupt nicht gefallen. Und dann haben sie über uns geschrieben und wollten uns damit eigentlich canceln. Das war der erstmalige Versuch. Spiegel, Focus, Welt, der Stern, mehrere Artikel, die Süddeutsche, die FAZ. Das ist ihnen aber dann nicht gelungen und was im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir nur noch viel größer geworden sind.
Also ja. Eigentlich ist das ein sehr einfaches Konzept. Sagen, was ist. Damit war ja auch der Spiegel mal erfolgreich. Jetzt ist er im Moment nicht mehr so erfolgreich. Sie bleiben eigentlich thematisch, wie ich das verstehe, Ihre Sache treu. Sie werden demnächst mit Herrn Kettner, machen Sie jetzt weiter.
Was, haben schon weiter gemacht.
Und worauf darf man sich da freuen? Was haben Sie da so vor auch?
Was haben wir vor? Fangen wir mal so an. Warum haben wir das jetzt gegründet? Der erste Podcast ist übrigens bereits seit Sonntag online. Da reden wir über die neuen Datenleaks bei Epstein, auch über nicht veröffentlichte Akten, beziehungsweise die noch nicht besprochen worden sind. Jetzt kam ja heute von der US-Staatsanwaltschaft das offizielle Todesschreiben raus, datiert auf den 9. August 2019. Das kleine Problem dabei ist nur, Jeffrey Epstein starb am 10. August, 24 Stunden später. Das heißt also, bereits einen Tag vor seinem Tod, wo er noch quicklebendig war, hat man ihm bereits seinen Todesschein ausgestellt. Solche Dinge besprechen wir zum Beispiel, wie sowas sein kann. Das ist offizielle Meldung, kann man auch in allen Unterlagen nachlesen. Ja, eine der vielen, vielen Dinge, wo man sich die Frage stellt, kann denn sowas sein? Ja. Darauf kann man sich nicht einstellen. Wir legen da die Wunde, die Finger in die Wunde, wo es wehtut und wo viele sagen, nein, darüber sollten wir vielleicht nicht sprechen. Dafür werden wir vielleicht zensiert. Das sind so Themen, wo ich sage, ich schaue dahin, wo es wehtut, gehe dahin, wo viele nicht hingehen wollen, und wir besprechen Themen, die nachher einen immensen Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf unsere Freiheit und Freiheitsrechte haben, und die müssen besprochen werden. Und ich finde, da habe ich jemanden gefunden als Redepartner mit Dominik Kettner, der eine ähnliche Sichtweise hat, nicht auf alle Themen, aber grundsätzlich, was unser libertäres Denken angeht, was unser Verständnis von Demokratie angeht. Ich meine, es gibt nur noch eine echte Demokratie auf dieser Welt, und das ist die, in der wir beide leben, die Schweiz. Es ist sehr schade eigentlich, dass das der aktuelle Zustand ist. Aber auch das beispielsweise direkte Demokratie, und was halten wir von demokratischen Vorgängen und was ist eigentlich eine echte Demokratie, die vom Volke ausgeht, das sind Themen, die wir im Podcast besprechen werden.
Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Dann sind wir also sehr gespannt und wünschen auch viel Erfolg da, dass es weiterhin so erfolgreich geht wie bis anhin. Meine Frage jetzt, die ich Ihnen gerne stellen würde hier in diesem Podcast, ist: Wie beurteilen Sie einfach so die wirtschaftliche Lage in Deutschland und in der EU? Weil wir stellen fest, es gibt einen immer härter werdenden globalen Wettbewerb. Sie kommen viel in der Welt herum. Sie kennen andere Länder. Sie kennen auch den arabischen Raum. Sind auch dort tätig. Wahrscheinlich auch Asien. Und ich sage immer gerne dann, das ist heute dort, wo die Musik spielt. Bei uns spielt sie im Moment immer weniger oder immer leiser. Trügt dieser Eindruck, oder würden Sie das auch so sehen?
Ich denke, man muss nur schauen, wo Geldflüsse sich hinbewegen, wo deindustrialisiert wird und wo reindustrialisiert wird. Ja? Und in Deutschland, meiner alten Heimat, wird deindustrialisiert. Ja? Muss man auch sehen, was hat denn Deutschland für eine Wirtschaft gehabt die letzten Jahrzehnte? Man kann auch über die letzten 100 Jahre schauen. Das ist Old Economy, Schwerindustrie, Maschinenbau, auch sehr diffizil hergestellte Waren, die nur Deutsche in der Qualität herstellen konnten. Was hat das immer gebraucht, um es weiterhin herstellen zu können? Günstige Energie. Wir wissen alle, Deutschland funktioniert, solange wir günstige, sogar die günstigste Energie haben, dann sind wir in der Lage, unsere energieintensive Wirtschaft weiter am Laufen zu halten. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir haben nicht günstige, wir haben nicht die günstigste, wir haben auch nicht mittelteure Energie, sondern wir haben die teuersten Energiepreise in Europa. Und genauso steht es auch um die deutsche Wirtschaft. Wir haben uns es komplett, um es mal ganz salopp zu sagen, mit den Russen verschissen. Das bedeutet, das günstige Gas beziehen wir jetzt extrem teuer als US Natural Gas, Fracking Gas, also Gas, das mit Booten einmal über den Atlantik gefahren wird, dann 3 bis 4-mal so teuer ist. Wir beziehen es aus Atomkraftwerken, gerade über der Grenze in Frankreich, den Strom, teuren Strom, französischen Atomstrom, während wir sagen, die letzten Atommeiler in Deutschland, die als die besten und sichersten der Welt galten, die haben wir nicht nur abgeschalten, sondern wir haben sie zerstört. Ich habe das vor 3 Tagen in einem Vortrag, den ich gehalten habe, schon besprochen. Da habe ich gezeigt, die Videos mit der jubelnden Menge, als die letzten Kühltürme gesprengt wurden, die Leute, das ist ungefähr so, wie die Schafe, die ihrem eigenen Schlechter zujubeln. Denn was hat das denn bedeutet? Das war günstiger Strom, den wir dringend nötig haben, um unsere Industrie und damit aber auch unsere Bevölkerung am Laufen zu halten. Ob wir das wollen oder nicht, ist völlig egal, wie man zu Atomstrom steht, Atomkraft, nein, danke oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wir brauchen es, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Aber nun hat ja Bundeskanzler Merz gesagt oder eingestanden, dass diese Verabschiedung, dieser Ausstieg aus der Atomenergie ein strategischer Fehler war. Ja. Ist das irgendwie schon ein Turnaround oder wird es trotzdem so weitergehen?
Ein Turnaround. Deswegen hat man das ja gesprengt und es wurde gesprengt. Die CDU hätte das verhindern können. Sie hat es nicht verhindert. Und der Grund für die Sprengung ist ja, damit eine Nachfolgepartei-Koalition, sagen wir mal, es kommt 2029 zu Neuwahlen und die Deutschen sagen sich, wir sind jetzt so niedergewirtschaftet, so selbstzerstört. Wir haben uns selbst so oft ins Bein geschossen, dass wir einer anderen Partei, die alles anders machen wollte, die Stimme geben. Dann kann die nicht etwa sagen, das war eine ganz dumme Idee, dass wir das mit den Atomkraftwerken gemacht haben. Wir nehmen jetzt die letzten Atommeiler, die als die besten, sichersten der Welt gelten, und schalten die wieder an. Nein, warum? Weil sie pulverisiert worden sind. Das ist eine ganz bewusste Zerstörung der Infrastruktur, damit eine neue Partei es gar nicht erst wieder rückgängig machen kann.
Aber aus Schweizer Sicht oder vermutlich auch viele andere Nationalitäten, wo man das beobachtet, fragt man sich dort doch schon, warum diese Radikalität? Also wir in der Schweiz hätten vielleicht irgendwie ein Siegel an die Tür angebracht und gesagt, jetzt, wenn wir das schon nicht mehr wollen, Kernkraftwerk. Aber wenn wir es dann vielleicht irgendwann wieder wollen, dann haben wir diese Option, können das Siegel wieder aufmachen. Und die Deutschen müssen gleich radikal sein und das Ganze in die Luft sprengen. Einfach die Brücken hinter sich abreißen. Warum ist das so?
Die Deutschen, ja, es gibt ja unterschiedliche Deutsche. Ich meine, es gibt ja auch nicht nur den Schweizer, sondern es gibt unterschiedliche Sichtweisen, die wahrscheinlich politisch in Basel anders sind als in eher ländlichen Kantonen. Und so ist es eben in Deutschland auch. Es gibt gewisse stark ideologisierte Parteien. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wollte die AfD, dass das alles zerstört wird? Definitiv nein. Wollten die Grünen, dass es zerstört wird? Ja. Wollten die Linken, dass es zerstört wird? Ja. Wollte die SPD, dass es zerstört wird? Ja. Warum wollen sie es zerstören und kein Siegel dran machen? Weil es unumkehrbar sein muss. Wir reden von dem, wie es das damals auch im Zweiten Weltkrieg gab, da wurde verbrannte Erde hinterlassen. Ja? Wenn die Deutschen sich damals aus Russland zurückgezogen haben, haben sie eine Kriegstaktik der verbrannten Erde geführt. Und ich sehe das gleich hier auch. Verbrannte Erde zerstören, nicht abstellen. Infrastruktur muss nachhaltig zerstört werden, sodass es gar nicht erst möglich ist, sollte ein Sinneswandel in die neue Politik kommen, diese Infrastruktur innerhalb von 10 Jahren wieder aufzubauen.
Aber das macht ja sonst kein anderes Land auf der ganzen Welt mit dieser Radikalität.
Nun, die Deutschen waren ja schon immer radikal. Ja. Müssen wir nur in unsere jüngere und ältere Vergangenheit schauen. Je nachdem, welches politische Muster man da, welchem man dem folgen wollte, ob das in der Weimarer Republik war, war das sehr radikal. Dann der nationale Sozialismus war sehr radikal. Und jetzt haben wir einen, wie ich meine, reinen Sozialismus in Deutschland in weiten Teilen. Ja, es gibt quasi die einen, die scheinbar die Demokratie abschaffen wollen, gegen die sind alle anderen. Diese eine Partei ist aber gleichzeitig die einzige, die die Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild will, also das eigentlich wirklich basisdemokratischste, was es überhaupt gibt. Wir halten alle fest, die Demokratiefeinde wollen die Volksabstimmung, dass die Bevölkerung etwas zu sagen hat. Und die liberalen demokratischen Parteien meiden die Volksabstimmung wie der Teufel das Weihwasser. Das ist einfach mal Fakt. Können Sie sich alle großen Parteien anhören, die sagen, auf gar keinen Fall soll die Bevölkerung irgendwas zu sagen haben. Aber die, die die Demokratie abschaffen wollen, die wollen der Bevölkerung eine Stimme geben. Wer nicht verstanden hat, was das bedeutet, dem ist, glaube ich, sowieso nicht mehr zu helfen.
Jetzt ist ja Deutschland nicht nur einfach isoliert für Deutschland, weil wenn die diese Politik betreiben wollen und damit zufrieden sind, okay, dann ist das so. À la bonne heure. Aber Deutschland betrachtet sich ja auch als Motor der Europas und der EU. Und nun geht es ganz Europa im Moment nicht gerade großartig. Und wenn natürlich der Motor ins Stocken kommt, dann ist das schwerwiegend. Also die Wirtschafts-, die Prognosen sind ja eigentlich für ganz Europa schlecht, nur für Deutschland noch schlechter. Und die Lokomotive sollte eigentlich am besten sein.
Also für Deutschland bedeutend schlechter als für den Rest Europas. Und man sollte auch da unterscheiden. Europa wird ja immer als geeintes Konglomerat verschiedener Länder angesehen. Das ist aber nicht so. Wir wissen, dass das nicht so ist. Man ist sich, wenn dann, uneinig bei den meisten Themen. Und dann gibt es den westeuropäischen Block. Das ist der, der sich im Rekordtempo im Abstieg befindet. Es gibt aber auch andere Länder, sprechen wir mal von den Polen oder den Ungarn, oder den Slowenen oder den Serben, die gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an den Sanktionen, am 20. Sanktionspaket jetzt, ja, das den Ländern, die die Sanktionen eingehen, deutlich mehr Schaden zufügt als dem sanktionierten Land. Das ist auch einmalig übrigens, Herr Zanetti, auf der Welt. Sanktionen sollten normalerweise das sanktionierte Land treffen, nicht das Land, das die Sanktionen ausspricht. Und schauen wir uns mal an, Immobilienanstiege in Budapest in den letzten Jahren, Nummer 1 in Europa. Was ist die Nummer 2? Warschau. Warum sind es gerade die Länder, in denen unsere Westpresse wiederum sagt, ja, da sitzen die Autokraten, das sind wieder die Antidemokraten. Ja, ein Mann wie Viktor Orban in Ungarn hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft, ich meine, sich sehr, sehr stabil weiterentwickelt hat. Vielleicht nicht überall und in ländlichen Teilen, aber definitiv um den Speckgürtel um Budapest herum. Polen sowieso ein absolutes Vorzeigebeispiel. Und das eben, weil sie sich neutraler verhalten haben und weil sie nicht gesagt haben, wir wenden uns von einer Seite ab und nur noch einer, und zwar der absteigenden Seite zu. Und deswegen muss man ganz klar unterscheiden zwischen Westeuropa, damit zähle ich die Spanier, die Franzosen, die Italiener, uns Deutsche, die Österreicher, und einem Block osteuropäischer Länder, die nicht das gleiche Schicksal vor sich haben wie die westeuropäischen.
Machen wir den Fächer noch etwas auf, also verlassen wir etwas Europa, und wenn wir jetzt einmal, stellen wir uns vor, wir schauen aus einem Weltraumschiff da auf die Erde herunter, wo geht die Post ab? Ich stelle einfach fest, dass in anderen Ländern, zum Beispiel auch punkto Sauberkeit auf den Straßen, ich komme gerade aus Deutschland zurück, und wenn ich da sehe, wie es zum Teil im öffentlichen Raum ausschaut, eben das berühmte Stadtbild, dann ist das also nicht gerade sehr erfreulich. Früher hieß es immer, Deutschland sei alles so sauber, aber da haben die also massiv nachgelassen. Sie sind häufig im arabischen Raum auch. Also die Bilder, die ich von dort her sehe, die sind ja, das sind ja andere Welten. Also gerade was die Sauberkeit und so angeht. Also man sieht es ja auf den ersten Blick, dass da irgendwie ein anderer Groove herrscht.
Muss man natürlich unterscheiden, von was wir sprechen. Wenn wir jetzt von Nordafrika sprechen, dann wollen Sie da auf die Straßen auch nicht schauen, wobei ja.
Ich meine, so die Golfregion.
Ja, Golfregion. Also ein großer Teil Nordafrikas ist der jetzt in Deutschland und somit sieht es dann auch so aus. Das muss man natürlich auch noch sagen. Ich komme ja eigentlich aus Stuttgart. Ich bin Schwabe. In Schwabenland gibt es die Kehrwoche. Schwache Häusle bauen. Das ist eine der sichersten Gegenden in Deutschland gewesen. Es war lange Zeit die sicherste Stadt Deutschlands. Es ist eine der saubersten Gegenden gewesen. Die Schwaben waren schon immer für ihre Genauigkeit, für ihre Sauberkeit, für ihre Ingenieurwesen, für ihre Erfindungskunst bekannt. Jetzt sind wir aktuell nach Berlin die zweitgefährlichste Stadt in Deutschland. Und wer einfach nur mal durch die Königsstraße gelaufen ist in Stuttgart, das ist ein einziges Trauerspiel. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein einziges Trauerspiel. Wenn wir uns die Golfregion anschauen, das sind bestimmt auch Vorzeigestaaten, ja, die auch als Vorbilder für die anderen dienen sollen. Man darf sich natürlich jetzt auch nicht einbilden und sagen, okay, dass alle arabischen Staaten jetzt so aussehen. Das ist nicht so. Das sind die, die sehr, sehr viel Geld haben, aber mit diesem Geld aber richtig umgegangen sind und richtig wirtschaften. Da ist ein anderes Spirit, ein anderes Mindset dort. Wenn man sich die Skyline von Dubai, aber auch von Abu Dhabi anschaut, dann ist die schneller erbaut worden mit ihren gigantomanischen Bauten, als es bei uns die Genehmigung durchläuft, durch das deutsche Parlament die Reparatur einer Brücke zu führen. Ja? Und dann nehmen wir das Großprojekt Stuttgart 21, das kein Ende findet, immer noch teurer und noch teurer und noch teurer wird. Wir gar nicht wissen, ob das jetzt, wir sprechen ja jetzt in Stuttgart von zweiten Detroit. Sie haben es ja vielleicht mitbekommen. Gewinneinbruch bei Porsche um über 90%. Gewerbesteuereinbruch 75%. Die Stadt ist pleite. Die ist nicht fast pleite. Stuttgart ist pleite. Und das ist, ich kann es nur sagen, es ist unglaublich traurig. Ja, das hört sich vielleicht teilweise so an, als rede ich da gehässig darüber. Das ist aber nicht so. Ich bin ein patriotischer Deutscher. Ich habe mein Land immer geliebt, aber es ist nicht mehr das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist nicht mehr ein Land, mit dem ich mich jetzt noch identifizieren kann, weil ich mich mit vielem, mit dem allermeisten, was dort abläuft, nicht identifizieren kann. Und ich mich jetzt eher als Wahlschweizer betrachte, da dort auch mein Verständnis für Demokratie gelebt wird, indem die Bevölkerung eine Stimme hat. Das bedeutet Demokratie. Volksbefragungen, Volksabstimmungen, und wie wir wissen, da müssen Sie nur, egal wen von der CDU oder SPD fragen, da kriegen die fast einen Ausschlag im Gesicht, wenn Sie das Thema Volksabstimmungen nur ansprechen.
Ja, aber also ich kann das nur bestätigen. Ich war kürzlich auch mal in Stuttgart, dort in einem Parkhaus da am Hauptplatz. Und da kommt man da die Treppe hoch und da hat's überall auch noch nach Urin gerochen und so weiter. Ich war wirklich also schockiert eigentlich. Was ist denn da los? Aber wie kann man sich das erklären, diesen Absturz eigentlich? Nur ein paar Grüne in der Regierung, die können das ja nicht ausmachen. Oder sind die wirklich so desaströs? Liegt es an der Zuwanderung? Oder wo sehen Sie die Hauptgründe für diesen Zerfall?
Nun, es sind, wenn wir den Stuttgarter Landtag anschauen oder Baden-Württemberg, dann sind das nicht nur ein paar Grüne, sondern wir haben einen grünen Ministerpräsidenten, Kretschmer. Muss fairerweise sagen, das ist mit Sicherheit nicht das Schlimmste seiner Couleur. Ich würde sagen, das ist sogar ein oftmals sehr vernünftig auftretender Mann, der innerhalb seiner Partei eigentlich wie ein Paradiesvogel sich anfühlt oder wie ein Paradiesvogel wirkt, weil er so normal ist. Aber da wurden eben auch, das kann Ihnen jeder Stuttgarter beschreiben, ganz ähnlich wie das auch in Zürich oder in Luzern der Fall ist. Man fokussiert sich darauf, in der größten Autostadt der Welt nach Detroit, ja, wir sind die Autostadt weltweit, Stuttgart, Fahrradwege überall hinzubauen, Parkplätze abzubauen, Parkhäuser abzureißen. Also eine Stadt, die aktiv gegen das Kfz arbeitet, dass ihr diesen Wohlstand überhaupt erst gebracht hat. Wir sind eine Autostadt. Ja? Mercedes, Siemens, Bosch, Mahle, Porsche, alle aus, wir könnten noch viel mehr aufzählen, alle aus Stuttgart. Aber die Stadt bekämpft moralisch, politisch in ihrer Selbstwahrnehmung, bekämpft sie den Autofahrer und das Automobil. Und das ist einfach eine rein ideologiegetriebene Politik, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Und da möchte ich hier aber auch das selbstkritisch sagen, diese ist von den Menschen gewählt worden. Ja? Die Schafe wählen sich teilweise ihre Schlechter selbst. Und die Menschen, da spricht man wahrscheinlich, das ist immer so ein Wort, ich mag das eigentlich nicht, aber es ist wahrscheinlich wirklich so, die sogenannte Wohlstandsverwahrlosung. Stuttgart war lange Zeit Vollbeschäftigung, einer der stabilsten Immobilienmärkte. Die Immobilien sind immer weiter gestiegen. Und da haben sich gewisse Milieus gebildet, die eigentlich gar nicht aus der Unterschicht, sondern die aus der Oberschicht kommen. Ja? Und diese Leute haben scheinbar, ich muss das interpretieren, weil ich mir diese Geisteshaltung nicht zu eigen machen kann, diese Leute haben sich, die schämen sich in einer gewissen Weise für ihren Wohlstand, sie schämen sich für ihr Dasein und dann meinen sie, sie müssen irgendwie die Welt verbessern. Aber das verbessert nicht diese Welt. Deutschland kann mit seinem CO2-Ausstoß, auch wenn der, wie es ja das Ziel ist, auf Null gefahren wird, nur kann absolut niemand erklären, wie das funktionieren soll, dass man den Ausstoß auf Null reduziert. Man sagt sich trotzdem völlig egal, wir machen es. Ja, wir machen es. Und wenn wir es machen, dann wird die ganze Welt nachziehen. Nur wir sehen, die Welt zieht nicht nach. Im Gegenteil, die Welt zieht weg von Deutschland und Deutschland bleibt hinterher. Und das ist leider.
Lässt sich das Ruder noch herumreißen? Also angenommen, Bundeskanzler Merz hat irgendwie einen guten Einfall, der ruft den Philipp Hopf an als seinen Berater. Vielleicht sind sie zu günstig im Vergleich zu McKinsey, ruft er nicht an, aber angenommen, er ruft sie an. Welchen Ratschlag würden Sie ihm geben?
Sofortiger Rücktritt mit der ganzen Regierung, Leute ans Fach lassen, die nicht in ihrem Umfeld auf Demos mitlaufen, bei denen Deutschland verrecke und Deutschland um dieses Stück Scheiße skandiert wird, bei denen die Flagge weggenommen wird, außer man zeigt sie zur WM oder EM, bei denen ständig antideutsche Gesetze gemacht werden, bei denen ständig nur auf die Straße gegangen wird, wenn irgendjemand etwas pro Deutschland sagt. Ich würde sagen, halte dich doch mal an deine Wahlversprechen. Eine Woche vor der Wahl hieß es mit der CDU keinen Cent Neuverschuldung in Deutschland. 3 Tage nach der Wahl hieß es, ich habe meine Meinung ganz leicht geändert, wir machen nicht einen Cent, sondern die größte Neuverschuldung in der Geschichte unseres Landes. Es hieß, ich werde dafür sorgen, dass dass Migration Einhalt geboten wird, dass die rampierende Kriminalität in unseren Städten, Stuttgart hat die meisten Messerstechereien gleich nach Berlin, dass dagegen was unternommen wird. Es wird gar nichts unternommen. Es ist eine reine hilflose Regierung. Wir sehen jetzt in Berlin, In den kalten Wintertagen voll mit Schnee darf kein Streusalz gestreut werden. Das ist an Idiotie gar nicht mehr zu überbieten. Das kann man niemandem auf der Welt erklären, sondern jetzt wird Sand gestreut. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben.
Ja, ich habe diese fürchterliche Farbe. Sieht aus, grauenhaft. Ja. Also,
das ist nicht, ja. Mit nichts anderem mehr als reiner Geisteskrankheit.
Ja, und dann auch die Tatsache natürlich, dass da der Deutsche Naturschutzbund klagt wieder für die Bäume, nachdem schon hunderte von Menschen im Spital sitzen mit gebrochenen Gliedmassen. Und ich meine, das sind Organisationen, die vom Steuerzahler bezahlt werden. Aber jetzt trotzdem noch. Ich meine, nur zu sagen, keine antideutschen Gesetze mehr. Ich meine, die Schulden sind jetzt da. Was muss man machen? Braucht es die Kettensäge von Milley? Was würden Sie machen?
Schauen Sie, was ich machen würde, ich hätte es nie so weit kommen lassen, aber ich glaube, die Mittel, die ergriffen werden müssten, wenn wir von rückgängig machen sprechen, die wären so dramatisch, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung sofort morgen auf der Straße wäre, mitsamt den Omis gegen rechts und würde dagegen protestieren. Was passiert in den Vereinigten Staaten? Um das mal mit einer kleinen Gegenfrage. In den Vereinigten Staaten gibt es ja gerade riesige Proteste gegen die sogenannte ICE-Behörde, also die Immigrationsbehörde der USA. Was machen diese Leute dort? Sie haben die Aufgabe, illegale Migranten, die illegal ins Land gekommen sind, aus dem Land rauszuschaffen. Das ist eine Rechtslage, die ist so klar, da gibt es gar keine Diskussion, da müssen wir nicht 3 Sekunden drüber nachdenken. Es sind illegal ins Land gekommene Leute, die sollten wieder raus. Jedes Land auf der ganzen Welt zieht normalerweise so etwas durch. Illegale raus. Wenn ich illegal irgendwo mir Zutritt zu einem Haus verschaffe, muss ich gehen. Da gibt es keine 2 Meinungen darüber. Jetzt gibt es aber hunderttausende Amerikaner, die sagen, nein, nein, ihr könnt doch nicht Illegale einfach wieder abschieben. Ihr könnt doch nicht geltendes Recht durchsetzen. Donald Trump kann doch nicht das wirklich umsetzen, wofür er gewählt wurde. Und das Gleiche haben wir in Deutschland. Wenn bei uns mal ein Flieger mit 20 Afghanen, die wegen Messerstechereien, Mord, Vergewaltigungen zurück nach Kabul geschickt werden sollen, was passiert dann? Dann haben wir Demonstrationen bei Leuten, die sagen, nein, nein, die dürfen nicht zurück. Das ist ein unsicheres Land. Dass die aber vorher hier schlimmste Gewalttaten begangen haben, interessiert niemand. Also was würde passieren, wenn man wirklich das umsetzt, was man müsste, so wie es in Teilen in Amerika getan wurde? Wir hätten Bürgeraufstände, die sich nicht für sich selbst, also für deutsche Belange, sondern für fremde Belange einsetzen, weil sie der Meinung sind, dass diese wichtiger sind als ihre eigenen Belange. Deswegen glaube ich nicht, dass da eine große Veränderung zu aktuellen Gegebenheiten machbar ist.
Ich glaube, wir müssen eben auch ein bisschen anschauen, was das für Leute sind, die demonstrieren. Und die sind ja sehr häufig bezahlt vom Staat oder ihre Organisationen. Und ich glaube, wenn man da mal wirklich einfach das Geld total abdrehen würde, diese NGOs, ich sehe nicht ein, warum das NGOs überhaupt Geld kriegen sollen vom Staat. Außer es geht über eine klare Leistungsvereinbarung, dann kann man darüber sprechen. Aber warum das ein Steuerzahler auch seine direkten Gegner finanzieren soll, das leuchtet mir also eigentlich nicht ein.
Herr Panetti, warum hat eine NGO, Nichtregierungsorganisation, überhaupt Geld von der Regierung? Das ist doch mal die erste Frage.
Ja, genau, ganz genau. Aber ich glaube, das wäre ein Punkt, an dem wir ansetzen müssten. Die sind viel, viel zu groß. Die leben wirklich auf Kosten der Steuerzahler, nennen sich Nichtregierungsorganisation, was ja eigentlich eine völlige Fehlbezeichnung ist.
Es ist eine Perversion, denn ich zahle meine Gegner. Ja.
Aber vielleicht trotzdem nochmal diese Demonstrationen. Ich habe einmal so die These etwas im Kopf, dass zum Beispiel ein Milley in Argentinien eigentlich nur möglich war, weil es diesem Land Argentinien wirklich dermaßen schlecht ging, dass er Chance hatte. Ein zweiter Faktor, also so schreibt es mindestens der Philipp Bagus in seinem Buch, sei ja auch Corona gewesen. Dort haben offenbar viele Leute realisiert, Moment, was passiert mit unserer Freiheit? Da müssen wir etwas dagegen tun und sind dort angetreten. Aber würden Sie sagen, Deutschland ist noch nicht so schlimm dran, dass solche Maßnahmen nötig sind?
Exakt.
Aber dann wird es vielleicht bald sein und das wird dann schmerzhaft sein.
Der Deutsche, und da beziehe ich mich selber mit ein, das haben wir in der Geschichte schon mehrmals gelernt, wir lernen nur und bewegen uns nur unter extremen Schmerz. Wir sind dort noch nicht. Wir sind jetzt im Zustand des Sozialstaates, der beim Bürgergeld ganz bewusst den Leuten fast so viel zahlt, ganz, nur ein Promille weniger, als wie wenn sie komplett Vollzeit arbeiten müssten. Also, ja. Antonetti, da frage ich Sie, wenn ich Leuten wieder 1.300 Euro gebe fürs Nichtsarbeiten und sie kriegen 4.600 Euro fürs Arbeiten, was werden dann diese Leute wohl tun? Zu was werden sie incentiviert?
Natürlich.
Ganz natürlich. Logisch, da muss ich nicht intelligent sein, um das zu begreifen. Also was wird hier gemacht? Es wird dafür gesorgt, dass immer weniger Leute, die die Last der Wirtschaft und der Bevölkerung auf ihren eigenen Schultern tragen, dass immer weniger Leute überhaupt bereit sind, das zu machen, und der Rest geht in den Sozialstaat, bis er zusammenbricht. Dann reden wir vom Zusammenbruch Deutschlands. Und dann können wir gerne ein weiteres Interview führen und Sie fragen mich nochmal, ob es dann langsam soweit ist, dass ein paar aufwachen werden und lernen. Jetzt noch nicht.
Ich hoffe, dass wir uns schon früher wieder treffen werden, nicht so lange warten, weil das wäre dann, und das wird auch sehr schmerzhaft sein, wenn das passiert. Auf jeden Fall danke ich Ihnen sehr herzlich, Herr Hopf. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit Ihrem neuen Podcast und danke schön, dass Sie dabei waren.
Danke Ihnen.